D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Hans-Jürgen Bartsch hat sich nach langer, langer Zeit mal wieder mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Früher, na klar, da hatten wir das in der Schule. Aber wie präsent sind uns die Hintergründe und Ereignisse heute noch?
Den Krieg hatten manche herbeigesehnt, als reinigendes Gewitter in der schwülen und aggressiven Atmosphäre imperialistischer Machtpolitik.
Klar, so Zahlen wie 1918 und Sarajevo, das kennt man und dass da auch die ganze Welt miteinander im Krieg stand. Aber viel mehr, da hört es dann auch irgendwann auf.
Im Maschinenkrieg wurden Menschen zu Material, das ebenso wie Waffen und Ausrüstung in die Schlacht geworfen und verbraucht wurde.
So ist auch der Erste Weltkrieg immer noch eine Aufgabe, über Gewalt nicht nur im Krieg, sondern im Alltag, in jedem Individuum, wo sie beginnt, zu forschen.
Soweit erste Eindrücke. Wir wollten von euch wissen, was habt ihr vom Ersten Weltkrieg behalten? Und diese Antworten habt ihr dem Hörsaal gegeben.
Also ich muss zugeben, dass ich gar nicht so viel über den Ersten Weltkrieg weiß. In unserem Geschichtsunterricht war immer nur der Zweite Weltkrieg eines der Hauptthemen.
Das war ja alles sehr, sehr verworren. Und ich habe auch versucht, mir da die Anfänge des Ersten Weltkrieges und die Gründe irgendwie bewusst zu machen. Aber ich habe es nicht ganz genau geschafft.
Klar, so Zahlen wie 1918 und Sarajevo, das kennt man. Und dass da auch die ganze Welt miteinander im Krieg stand. Aber viel mehr, da hört es dann auch irgendwann auf.
Der Erste Weltkrieg, der ist ja irgendwie total weit weg, weil in der Schule haben wir immer Zweiten Weltkrieg, das war so das Hauptthema, aber Erster Weltkrieg, das war irgendwie so aus dem Geschichtsbuch.
Mir fällt jetzt spontan diese Geschichte vom Weihnachten 1915 ein, wo die ganzen Soldaten in ihren Schützengräben saßen in Frankreich, also die Deutschen, die Briten und die Franzosen, und ein gemeinsames Weihnachtsfest gefeiert haben und für die Weihnachtszeit die Waffen quasi stillstanden. Das fand ich eine schöne Geschichte und die ist mir so vom Lernen noch sehr im Kopf geblieben.
Also angefangen hat es natürlich mit der Ermordung von Franz Ferdinand in Sarajevo. Das war ja eigentlich der Auslöser, aber die Gründe, die waren ja viel komplizierter. Ganz Europa war ein Pulverfass.
Wenn man dann diese Soldatenfriedhöfe sieht und auch die ganzen Namen und was da schon alles passiert ist, dann habe ich es erstmal richtig verstanden. Oh Gott, das war ja auch ganz schrecklich.
Wissenschaftlich erinnert uns jetzt, 100 Jahre danach, der Historiker Professor Wolfgang Benz an die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, wie er seinen Vortrag überschrieben hat. Im Sommer 1914 ist er ausgebrochen und hat nach seinem Ende 1918 die alte bestehende Ordnung völlig über den Haufen geworfen. Die Technische Universität Berlin hatte zu seinem Vortrag am 10. Mai 2014 eingeladen und uns netterweise diesen Mitschnitt angefertigt.
Einen schönen guten Abend. Das ist natürlich eine der ärgeren Herausforderungen, die einen alten ehemaligen Professor dieser Universität treffen können, in 15 Minuten zu erklären, was am Ersten Weltkrieg, der vor 100 Jahren stattfand, ohne die Medien hätten wir es wahrscheinlich auch vergessen, was am Ersten Weltkrieg so bemerkenswert ist, warum wir ihn die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts nennen. Der Erste Weltkrieg bedeutete das Ende der alten Ordnung und das Ende der Vorherrschaft und der Geltung Europas in der Welt. Die internationale Arbeiterbewegung spaltete sich. Im Schatten des Krieges vollzog sich die Russische Revolution, aus der die Sowjetunion mit dem Ziel, eine Weltrevolution herbeizuführen, hervorging. Der Erste Weltkrieg führte im Epochenjahr 1917 zum Eintritt der USA in den Krieg und damit auf die Bühne der Weltpolitik. Die Teilung der Welt in die beiden von den Supermächten USA und Sowjetunion geführten Lager hatte ihre Wurzeln in dieser Zeit 1914, 1918. Der Kalte Krieg, der die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts beherrschte, ist ebenso in seinen Ursprüngen auf den Ersten Weltkrieg zurückzuführen, wie die Entstehung der menschenfeindlichen Ideologie der faschistischen Bewegungen in der ersten Hälfte des Jahrhunderts. Der Erste Weltkrieg war der erste totale Krieg, für den technische Errungenschaften in bisher nicht gekanntem Maß eingesetzt wurden. Zugleich wurde die Zivilbevölkerung in den Krieg einbezogen durch Dienstverpflichtung, durch Ausbeutung von Ressourcen, durch rücksichtslose Ausnutzung aller Möglichkeiten. Im Maschinenkrieg wurden Menschen zu Material, das ebenso wie Waffen und Ausrüstung in die Schlacht geworfen und verbraucht wurde. Der Erste Weltkrieg bedeutete im materiellen Sinn wohl auch Modernisierung. 6 Millionen Kilometer Telefondraht wurden auf deutscher Seite verlegt, weil das Telefon das meistbenutzte militärische Kommunikationsmittel war, ehe es die zivile Welt eroberte. Die Technologie machte erhebliche Fortschritte auf dem Land, auf dem Wasser, im Wasser, unter Wasser und in der Luft. Und das Völkerschlachten war zugleich der erste moderne Medienkrieg. Sowohl was die Propagandabilder anging, die den Kampf mit den Waffen ergänzten, als auch hinsichtlich der Dokumentation des Geschehens, weil die Soldaten Fotoapparate besaßen und ihre Rollbildkamera mit in die Schlacht nahmen. Den Krieg hatten manche herbeigesehnt, als reinigendes Gewitter in der schwülen und aggressiven Atmosphäre imperialistischer Machtpolitik. Viele Deutsche hofften auf den Platz an der Sonne, der angeblich ihrem Vaterlande so lange vorenthalten war. Seit Anfang der 1890er Jahre rivalisierte Deutschland deswegen mit den Großmächten Frankreich, Großbritannien und Russland und setzte nur noch auf Österreich-Ungarn und das kränkelnde Osmanische Reich als Verbündete. Das Attentat auf den österreichischen Thronfolger im Juni 1914 war der Funken am Pulverfass. Der Krieg stand unmittelbar bevor. In Deutschland fühlte man sich gerüstet und bereit und träumte von Eroberungen und siegreichen Feldzügen, und viele konnten es nicht erwarten, bis die Krise in militärische Aktion überging. Das Deutsche Reich stellte sich in Nibelungentreue an die Seite Österreich-Ungarns und hoffte in großer Selbstüberschätzung auf den Sieg, der Deutschland endlich Weltgeltung und die beherrschende Stellung in Mittel- und Osteuropa bringen würde. Die Kriegsziele des Deutschen Reiches waren unter dem Eindruck erster militärischer Erfolge im Osten, sie waren monströs. In einer Denkschrift des Reichskanzlers Bethmann-Hollweg, den man später als einen der gemäßigteren Politiker des Ersten Weltkrieges kennenlernte, in einer Denkschrift Bethmann-Hollwegs war zu lesen: Frankreich darf nie wieder eine Armee haben, muss eine Reparation zahlen, die so hoch ist, dass es keine Armee mehr aufbauen kann. Belgien muss deutsches Gebiet werden. Holland muss in Abhängigkeit vom Deutschen Kaiserreich gebracht werden. Von Belgien werden die südlichen Gebiete an Luxemburg angegliedert und Luxemburg wird ein deutscher Bundesstaat. Im Osten wird Polen losgelöst vom Russischen Reich und wird zum deutschen Satellitenstaat. Ganz Europa wird dann unter deutscher Führung wirtschaftlich vereint werden. Hinzu kommt ein zentralafrikanisches Kolonialreich von der Ostküste bis zur Westküste Afrikas mit dem belgischen Kongo als Mittelpunkt. Die militärischen Erfolge im Osten konnten kaum darüber hinwegtäuschen, dass der Abnutzungskrieg im Westen nicht gewonnen werden konnte, dass Deutschland und Österreich-Ungarn auch bei Anspannung aller Kräfte und trotz zunehmend brutaler Methoden der Kriegsführung, zum Beispiel der unbeschränkte U-Boot-Krieg, den erhofften Siegfrieden nicht erlangen konnten. der Lust am Krieg des Sommers 1914 folgten riesige Verluste, Entbehrungen, Hunger und Elend. Im Inneren war Deutschland eine Militärdiktatur geworden, in der statt Meinungsfreiheit Zensur herrschte, in der eine amtliche Propaganda Illusionen erzeugte und Kritik rücksichtslos unterdrückte. Das Erlebnis des Krieges bewegte die Menschen noch lange Zeit. Die Kriegsbegeisterung der Jungen, die sich im August 1914 freiwillig gemeldet hatten und von denen viele auf den Schlachtfeldern einen frühen Tod fanden, schlug sich auch in der Literatur nieder. In Stahlgewittern nannte Ernst Jünger, der 19-jährig Frontsoldat geworden war, sein Tagebuch eines Stoßtruppführers. Die Gefühle der Kriegsfreiwilligen beschreibt er mit den Worten: In einem Regen von Blumen waren wir hinausgezogen, in einer trunkenen Stimmung von Rosen und Blut, voller Sehnsucht nach dem Ungewöhnlichen. Im Gegensatz zu Jüngers Buch, das 1920 erschien und das die patriotischen Gefühle der Deutschen nicht kränkte, war Erich Maria Remarques Roman aus dem Jahr 1929 eine Anklage gegen die Vergötzung des Militärischen, gegen die Verrohung der Menschen im Krieg, gegen den Krieg überhaupt. Im Westen nichts Neues, so der Titel, war das erfolgreichste Buch über den Ersten Weltkrieg. In 32 Sprachen übersetzt, verfilmt, aber schließlich 1933 verboten, weil den Nationalsozialisten die Wahrheit zu gefährlich war, die Remarque verkündete in seinem Bericht über eine Generation, die vom Krieg zerstört wurde, auch wenn sie seinen Granaten entkam. Lange haben die Deutschen über die Ursachen des Ersten Weltkrieges gestritten. Die Weimarer Republik war von Anfang an vergiftet durch die Kriegsschuldfrage, von den meisten als Kriegsschuldlüge abgetan. Aus dem deutschen Traum der Weltgeltung wurde das deutsche Trauma nationaler Demütigung, das die erste Demokratie, die Weimarer Republik, scheitern ließ und Hitler zur Macht brachte. Zur unmittelbaren Bilanz des Ersten Weltkriegs gehören 15 Millionen Tote, Soldaten und Zivilisten, Männer, Frauen, Kinder. Massenflucht und Massenvertreibung entwurzelten als Kriegsfolge 10 Millionen Menschen in den neuen Nationalstaaten, die aus der Auflösung der Donaumonarchie der Habsburger, dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches und dem Ende der Zarenherrschaft in Russland hervorgingen. Eine Folge des Ersten Weltkrieges waren auch die anhaltende Gewalt, der Sieg ausgrenzender Strömungen wie Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus in Europa. Der Untergang der Friedensbewegung stand am Anfang der Urkatastrophe. Die Verheißung Demokratie erwies sich als wenig zugkräftig. Die totalitären Ideologien Kommunismus und Faschismus waren attraktiver, jedenfalls durchsetzungsfähiger. Ein zweiter Weltkrieg war unvermeidlich das Erbe des Ersten. Zur Bilanz gehört aber auch der Gewinn nationaler Selbstbestimmung für Polen und Tschechen. Sehr kurzfristig auch für die Ukraine. Mit wenig mehr Dauer für die baltischen Staaten. Unübersehbar war der Machtgewinn der Vereinigten Staaten von Amerika. Wichtig waren auch die sozialstaatlichen Errungenschaften nach dem Ersten Weltkrieg, wie das Frauenwahlrecht oder der Acht-Stunden-Tag in Deutschland. Die bescheidenen Fortschritte in Sachen Demokratie, Liberalismus und Toleranz hielten dem Druck verarmter oder von Armut bedrohter Gesellschaftsschichten und dem von Ideologen geschürten Gefühl, Unrecht zu erleiden, nicht stand. Leidenschaftlich diskutierten die Deutschen über die Schmach des Versailler Friedensdiktats, über die Dolchstoßlegende und die angebliche Kriegsschuldlüge. Hitlers Aufstieg linderte die patriotischen Schmerzen allzu vieler. Aber Hitler nutzte die Erinnerung an den Ersten zur Anzettelung eines Zweiten Weltkriegs über die Schuld am deutschen Überfall auf Polen 1939 und auf die Sowjetunion 1941, war unter vernünftigen Menschen nach dem Zusammenbruch, der 1945 dem Zusammenbruch von 1918 folgte, darüber war unter vernünftigen Menschen nicht zu diskutieren. Aber die Schuld am Ersten Weltkrieg beschäftigte in den 1960er und 1970er Jahren noch einmal die Gemüter. Des Historikers Fritz Fischers These, nach der die deutsche Politik, unterstützt von Großindustrie und Finanzwirtschaft, den Krieg herbeigewünscht und 1914 betrieben habe, setzte sich aber aufgrund der Indizien, die die Quellen boten, durch. Die unschuldige Vermutung, Europa sei irgendwie gemeinsam in den Krieg hineingeschlittert, war nicht zu halten. Und doch feiert diese These fröhliche Urständ im erfolgreichsten Buch zum Event 100 Jahre Urkatastrophe. Christopher Clarks glänzend erzählte Geschichte des Ersten Weltkriegs ist auch deshalb und in Deutschland wohl vor allem deshalb der Bestseller beim Publikum, weil er mit der alten These, die hinter dem programmatischen Titel Die Schlafwandler neu aufgelegt wurde, Balsam in deutsche Wunden träufelt. Vielleicht wird dann auch der Versailler Schandvertrag wieder in seine alten Rechte als Zerstörer des Demokratieexperiments Deutschland eingesetzt. Wir werden gleich davon sprechen, ehe uns weitere Aspekte der Urkatastrophe Erster Weltkrieg noch vor Augen geführt werden.
So, jetzt wissen wir schon jede Menge mehr. Was ich ganz interessant finde, ist der Schlachtfeldtourismus, der danach stattgefunden hat. Experte dafür ist der Soziologe Professor Hasso Spode. Er spricht über den Sonntagsausflug zur Hölle, das Phänomen des Schlachtfeldtourismus.
Was machen denn Menschen, wenn sie verreisen, nicht wahr? Sie wollen es sich gut gehen lassen. Ne? Hier haben wir so ein Beispiel, also die allermeisten Menschen, die in Urlaub fahren, 2/3, die landen am Strand und machen Strandurlaub, andere fahren in die Berge, machen Sightseeing und so weiter. Das ist eigentlich, dass man erwartet, dass es einem gut geht. Und das sind jetzt Postkarten von Reisenden, allerdings sind das Postkarten aus den Jahren 1916 von der Westfront, mehrere von diesen schrecklichen Gräben. Und da ist dann eine gemalte Schlacht, wo also der Bosch gegen den Franzosen antritt. Das wurde als Postkarte in die Heimat mit der Feldpost verschickt. Ja, also ich würde nicht sagen, dass es den Reisen da besonders gut ging, aber trotzdem haben sie gewisse Nachrichten hinterlassen. Schon während des Krieges, also ich glaube 1917, sind die ersten Leute schon tatsächlich noch während der Krieg lief an die Schlachtfelder gekommen, um sich das anzuschauen, weil die Rückfront sozusagen eines Schlachtfeldes war sehr gut gesichert. Also da konnte man sich relativ gut bewegen und wenn sich die Front hin und her bewegt hat, sind die ersten Touristen von französischer Seite allerdings nur schon an die Schlachtfelder gegangen. 1921 erscheint diese Annonce in den Basler Nachrichten. Hier haben wir zum ersten Mal ein Angebot von Reklamefahrten. Also Reklame heißt eigentlich Sonderangebot sozusagen nach heutigem Sprachgebrauch. Und zwar sowohl nach Verdun als auch nach, das ist ein berühmtes Bild da unten, das ist der sogenannte Wald von Ypern, da ist eben nichts mehr übrig von dem Wald. Und das ist Karl Kraus, ein sehr scharfzüngiger Kritiker der 20er Jahre, sozusagen der Henrik Broder von damals. Und der hat sich furchtbar aufgeregt über diese Anzeige. Und er schreibt da unter anderem Folgendes. Sie dürfen erleben für 117 Franken, das war eine Schweizer Anzeige, dass 1,5 Millionen Menschen eben dort verbluten mussten, wo Wein und Kaffee inbegriffen sind. Die Annonce sprach allerdings vom Inbegriff der Grauenhaftigkeit moderner Kriegsführung. Der Stellungskrieg im Westen, das wissen Sie, galt eben als die Erfindung sozusagen des industrialisierten Mordens. Und das klingt meines Erachtens nicht ganz so sorglos, wie der Karl Kraus den Teilnehmern und Teilnehmerinnen dieser Reise unterstellt. Ich zitiere mal aus der Einleitung daraus, wie man sich verhalten sollte. Es ist selbstverständlich, dass sich der deutsche Besucher ungeachtet seiner politischen Einstellungen einer gewissen Zurückhaltung angesichts der noch kaum vernarbten Wunden des Krieges in den früher zerstört gewesenen Gebieten zu befleißigen hat. In diesem Falle wird er bei den Bewohnern dieser Gegenden ein für ihn vielleicht unerwartet freundliches Entgegenkommen finden. Es wird ihm jede gewünschte Auskunft in bereitwilligster Weise erteilt werden. Das sieht eigentlich nicht so martialisch aus. Ich wäre da also recht vorsichtig. Wenn man hier weiter rumblättert, findet man noch, diese Schlachtfelder waren eigentlich sozusagen noch im Urzustand 1927, als etwa so 10 Jahre, nachdem dort die Gefechtstätigkeit eingestellt wurde. Da wurde ausdrücklich gewarnt, von den Wegen abzuschweifen, weil da überall noch Minen und Bomben und auch Giftgas sich anfinden würde. Das war also nicht nur an der Westfront so üblich, sondern wir hatten sowas Ähnliches natürlich. Also die deutsche tolle Schlacht, sozusagen die letzte, die sie wirklich gewonnen haben, war Tannenberg. Und da unten sehen Sie dieses angedeutet, dieses riesige Monument, was übrigens nach dem Vorbild von Stonehenge entwickelt wurde. Und da wurde dann der Hindenburg beerdigt, nicht wahr, der große. Das ist aus der Nazi-Zeit, der 37. Das ist am nächsten ein anderes Beispiel, was ich eben aus dem Archiv habe. Das ist 1950, da gab es noch zwar nicht die Mauer, wie Sie das, aber immerhin war Berlin Innenstadt ja sozusagen ein Gesamtkriegsschauplatz. Und da hat die US-Armee für ihre Angehörigen und die Frauen auch, die sollten sich mal dann das zerbombte Berlin anschauen. Da haben wir also der Dom und die Schlossfreiheit, das ist jetzt alles abgerissen, das hat Ulbricht dann beseitigt. Aber 1950 stand das noch auch. Also das kann man im weitesten Sinne als Schlachtfeldtourismus bezeichnen. Das ist jetzt von 1850, jetzt springen wir mal ein bisschen zurück. Die größte Schlacht davor waren die Völkerschlacht bei Leipzig und 2 Jahre später den in Waterloo. Und da habe ich so einen Leipzig-Führer gefunden von 1850, der zur Hälfte nur aus der Beschreibung des Schlachtfeldes besteht. Die Stadt Leipzig war gar nicht so wichtig wie diese Schlachtfelder. Wanderungen durch das Schlachtfeld. Die beste Art möchte wohl die zu Pferde sein. Obgleich man auch fast überall hin mit dem Wagen gelangen kann. Unter dem Wagen ist natürlich ein Pferdewagen zu verstehen. Interessant ist, es geht hier seitenweise und es gibt keinerlei Denkmäler oder Gedenksteine, nichts. Das Einzige, was dann erwähnt wird, da gibt es einen ganz kleinen Stein für den Fürsten Karl von Schwarzenberg von der österreichischen Seite. Der war später mal irgendwann gestorben und dem haben seine Nachkommen dort einen kleinen Gedenkstein hingelegt. Es gab noch keine Schlachtfelddenkmäler. Das ist das Berliner Schlachtfelddenkmal. Das hat man auf den Kreuzberg gesetzt. Das ist also der Entwurf von Schinkel, der jetzt auf dem Kreuzberg liegt. Der sollte an die Befreiungskriege erinnern und nicht Gedenkstätten, ich sag mal in situ, also vor Ort. Das war damals noch nicht üblich. Und jetzt gehen wir sozusagen 2 Jahre weiter. Das ist dann Waterloo, also nicht Waterloo, das hat aber immer so gesagt, aber es heißt Waterloo bei Brüssel. Und da sehen Sie dann schon Gedenksachen. Das ist aber was ganz anderes, als man vielleicht erwarten würde. Das ist der sogenannte Löwenhügel da hinten, das große. Und eigentlich der Anlass ist ziemlich lächerlich. Da hat sich der spätere holländische König Wilhelm II. Leicht den Arm verletzt. Und dann fand sein Vater das so glorreich, dass er ihm da diesen riesen Hügel hingestellt hat für diese Armverletzung. Dazu muss man sagen, dass in dieser Schlacht von Waterloo über 50.000 Menschen in einem einzigen Tag gestorben sind. Völkerschlacht, über 80.000, man weiß es nicht genau, in 2, 3 Tagen. Und diese anderen Säulen da, die sind auch alles Privatstiftungen von Menschen, die dort mal gewesen sind, beziehungsweise die an Leute erinnern sollen, die dort mal gewesen sind. Und der Mann, den Sie da im Bild unten sehen, ist Thomas Cook. Der hat als erster im größeren Maßstab organisierte touristische Reisen gemacht. Und im Jahre 1858 ist er zum ersten Mal auf den Kontinent rüber und macht eine Rundfahrt. Der fängt in Belgien Ostende an. Und das erste Ziel, was er ansteuert mit seiner Reisegruppe, ist natürlich Waterloo. Man kann sagen, es ist eine britische Idee, denn im Faust 1 steht es schon, sind Briten hier, sie reisen sonst so viel. Schlachtfelder, Wasserfälle, gestürzte Mauern, dumpfe Stellen. Das sind die Dinge, die britische Touristen damals schon zu Goethes Zeiten interessiert haben und sind damals schon Besucher. Man weiß übrigens, das Bild ist von 1840 ungefähr, man weiß nicht, wer es gemalt hat. Sieht ein bisschen nach Caspar David Friedrich aus, aber er ist es nicht gewesen. Man hat schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts Schlachtfeldtourismus, aber noch keine richtigen Schlachtfelddenkmäler. Die ersten Schlachtfelddenkmäler in situ, also vor Ort, die bezogen sich auf weit zurückliegende Zeiten. Das war keine Erinnerung mehr an die gefallenen Krieger dort, sondern eine Erinnerung an nationale Großtaten. Und den Auftakt machte der Vercingetorix, den kennen einige von Ihnen vielleicht aus Asterix, ne? Der sieht so ein bisschen hier aus wie Verleinix, der Fischhändler dort. Das täuscht der Eindruck. Diese Statue hatte Napoleon III. 1867 auf eigene Initiative errichten lassen. Und das Gesicht von Vercingetorix entspricht seinem eigenen. Er sah sich als neuer Vercingetorix. Und dieses Ding steht bei Alesia, wo die Römer endgültig die Gallier geschlagen haben. Eigenartigerweise wurde das dann von Napoleon in einen Sieg umgedeutet. Wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber die Grundidee ist gewesen, nationale Identität, nationale Größe. Und ich, Napoleon III., stehe also in dieser Tradition. Und kurz danach konterten dann die Deutschen mit ihrem Arminius, den Luther fälschlich mit Hermann übersetzt hat. Da hatten sie insofern etwas mehr zu feiern, weil zwischendurch war ja sozusagen der Krieg gegen Frankreich gewonnen und auch 9 nach Christus auch gewonnen. Ich sage, die ist in situ. Sie wissen, dass damals dachte man, das wäre bei Detmold das Schlachtfeld. Heute weiß man, das Kalkkrieg ist ungefähr 50 Kilometer weiter, aber so ungefähr. Das waren die alten Funktionen, also nationale Größe. Das erste Kriegsdenkmal, was sich eigentlich allen Soldaten widmete, von Belang, ist das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, was also 100 Jahre nach der erwähnten Völkerschlacht eingeweiht wurde. Das steht ja heute noch so. Es gab eine Kritik, da sind so verschiedene große Figuren, die sollen die deutschen Tugenden verkörpern. Dagegen ist ja erstmal nichts zu sagen, aber es war ja eben die Völkerschlacht und die anderen wollten eigentlich auch gerne repräsentiert werden. Ich möchte dieses Denkmal etwas in Schutz nehmen, auch wenn man es scheußlich findet. Es ist kein patriotisches Hurra-Denkmal, sondern es geht eigentlich um Trauer dabei. Ob das jetzt künstlerisch richtig und gut von dem Bruno Schmitz, dem Architekten, umgesetzt worden ist, lasse ich mal dahingestellt. Es ist aber kein Hurra-Denkmal. Der Kaiser musste ja dann hin und zur Einweihung ist es nach einer Viertelstunde wieder abgehauen, weil es ihm nicht patriotisch genug war. Er fand das ganz schrecklich, der Wilhelm II., das ist also das erste große Denkmal, was sich sozusagen dem gemeinen Mann, den einfachen Soldaten gewidmet ist. Und wir hatten ja angefangen mit der Westfront. Und da ist 1926, 27 dieses Siegesdenkmal entstanden in Verdun. Hier sehen Sie noch genau den Vercingetorix, der sich auch auf das Schwert aufstützt, aber diesmal als Siegesmonument. Ein Monument, genauso wie der Arminius 1875 gegen Frankreich gerichtet war, ist das Ding 1927 gegen Deutschland gerichtet. Allerdings, dann auf Initiative eines Bischofs, ist dann dieses Beinhaus entstanden, 3-4 Jahre später, 1932, glaube ich, eröffnet worden. Hier sind deutsche und französische Krieger, und zwar 130.000 Menschen beerdigt in diesem Gebäude. Und natürlich dann Mitterrand und Kohl 1984 nicht vor diesem schrecklichen Siegesdenkmal, sondern vor diesem ist eine ganz andere Symbolik. Wir sehen, die Symbolik dieser Denkmäler verändert sich von nationalem Also sagen wir mal, die ersten waren eigentlich Individualdenkmäler. Die zweite Phase ist dann nationale Größe, Feinderklärung. Und die dritte Phase jetzt, dass wir diese Denkmäler in Friedensdenkmäler umdefinieren. Selbst der Arminius mit seinem Schwert Notung, der da in den Himmel sticht, heißt jetzt neuerdings Friedensdenkmal. Wie sie das hinkriegen wollen, weiß ich nicht. Ich komme zum Schlusse nochmal zum Völkerschlachtdenkmal. Wie Sie sehen, geht es da inzwischen sehr lustig zu. Das ist 200 Jahre Völkerschlacht. Da gibt es eine riesen Fangemeinde, die spielen diese Schlachten nach. Da gibt es natürlich wieder ein englisches Wort für das Reenacting, also nochmal nachspielen diese Schlachten. Die finden es alle sehr komisch. Ich weiß nicht, ob man das komisch finden soll. Und manche finden es nun noch komischer. Auf diesem See vor dem Mahnmal, dieser See heißt der See der Tränen, findet jedes Jahr ein Badewannenrennen statt heute. Ich muss gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich damit umgehen soll, mit dieser Art des Umgangs mit Grauen und mit Vergangenheit. Ich lasse das jetzt mal so offen. Ich bin ja kein Pädagoge, sondern Historiker und erzähle lieber, wie es gewesen ist. Also wenn Sie sich an dieses erste, diese Reklamefahrten, Kaffeefahrten zur Hölle erinnern, das war ja kurz nach dem Krieg, da glaube ich, das war das wichtigste Motiv, eine Art von persönlicher Betroffenheit, sei es, dass man selbst dort gewesen ist oder dort Menschen verloren hat. Das war, glaube ich, der Hauptgrund. Je länger die Zeit dazwischen ist, desto harmloser wird das Ganze. Ja? Und deshalb dieses Badewannenrennen. Aber es bleibt heute noch so, dass eine gewisse Faszination des Grauens da ist. Die bleibt und die ist möglicherweise sehr urtümlich. Denken Sie an Ihre Jugend. Auf dem Rummel gibt es eine Geisterbahn. Warum gehen Kinder gerne in die Geisterbahn? Was ist das? Ist genau das, was Immanuel Kant schon drüber nachgedacht hat. Da gab es noch keine Geisterbahn, als Kant das geschrieben hat. Der hatte den schönen Ausdruck der Angstlust. Also wenn man einigermaßen sich sicher wähnt, ja, dann kann man sich gruseln. Angstlos, ein hochambivalentes Gefühl. Es gibt allerdings andere Psychologen heute, die sind sich nicht ganz einig. Die sagen, die Faszination des Grauen kommt daher, dass wir uns schützen wollen. Also typisch ein Unfall irgendwo in der Stadt. Oft müssen die Helfer sich da durchkämpfen, um die Schaulüstchen dazu. Das ist möglicherweise was sehr, sehr Urtümliches, weil die wissen wollen, was man tut. Andere Theorien gehen, dass man den eigenen Tod vorwegnimmt, aber das ist mir ein bisschen zu. Ich finde diesen hochgelobten Aufsatz von Karl Kraus unglaublich dämlich. Ich glaube, der hat überhaupt nichts davon verstanden. Er hat erstens nichts von der Faszination des Grauens grundsätzlich verstanden und er hat, glaube ich, man muss ja bedenken, der Krieg war erst 3 Jahre zu Ende. Er hat nichts davon der Betroffenheit der Leute damals verstanden, die dahin gefahren sind. Was wir heute haben, Flanders Field heißt das auf Englisch, da kommen jedes Jahr fast 500.000 Engländer in diese Gegend. Da ist es natürlich mehr so schon hier wie bei dem Reenacting. Also das Ganze ist schon so weit zurück. Die Anwohner dort verkaufen noch alte Gasmasken oder Patronen, die sie da irgendwo finden. Da ist ein reger Schwarzhandel mit den Devotionalien aus dieser Zeit. Ob das aber jetzt frivol ist oder nicht, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich habe keine starke moralische Verurteilungskraft in dieser Hinsicht. Also da möchte ich nicht den Oberlehrer spielen. Also ich habe mich damit mal nebenbei beschäftigt, und zwar im vorigen Jahr, als diese 200-Jahr-Feier dort war. Das sind also harmlose Irre. Die haben sowas Ähnliches wie einen lebendigen Avatar. Also es gibt ja viele Menschen, die eine zweite Existenz im Internet führen die eben am Lagerfeuer. Und es ist nicht nur die Schlacht, sondern die sind da eine ganze Woche und essen da die Ramfortsuppe im Zelt und so weiter. Und ich fand es einfach nur okay, wenn jemand sowas machen will. Die leben in dieser Zeit.
Zum Schluss unserer Sendung werden wir jetzt grundsätzlich, aber es bleibt spannend. Wir bieten euch einen Briefwechsel zwischen Albert Einstein und Sigmund Freud. Einstein stellt Freud die Frage, warum Krieg? Und Freud antwortet. Näheres dazu von der Psychoanalytikerin Dr. Ute Benz.
Sehr geehrte Damen und Herren, warum Krieg? Zunächst einige Vorbemerkungen zu dem Briefwechsel Albert Einstein mit Sigmund Freud. Albert Einstein und Sigmund Freud kannten sich persönlich kaum und ihre Forschungsgebiete lagen galaktisch weit auseinander. Es war auch nicht ihre eigene Idee gewesen, miteinander zu korrespondieren. Es war vielmehr eine verzweifelte Hoffnung, aus der die Idee geboren war, Geistesriesen zum Gespräch über die existenzielle Frage, warum Krieg, zu bitten. Die Idee zur Korrespondenz war in Paris entstanden. Im Jahre 1931 hatte das Comité Permanent de Lettres et des Arts de la Société des Nations, das bestrebt war, Zitat, Denker und Forscher mit dem Werk intellektueller Zusammenarbeit vertraut zu machen, Zitat Ende, die Internationale Kommission für geistige Zusammenarbeit aufgefordert, einen Briefwechsel zwischen auf geistigem Gebiet führenden Persönlichkeiten anzuregen, damit Fragen, die in einem hohen Maße gemeinsamen geistigen Interessen und dem Völkerbund dienen, erörtert werden. Diese Briefwechsel sollten periodisch veröffentlicht werden und zu den ersten, an die sich die Kommission wandte, gehörte Einstein. Man stellte ihm anheim, sich sein Thema und den Briefpartner selbst auszuwählen und er schlug Freud vor. Also schrieb Leon Steining, der Sekretär des Instituts für geistige Zusammenarbeit, im Juni 1932 an Freud und bat ihn um seine Mitwirkung. Freud sagte sogleich zu. Er erhielt Einsteins Brief Anfang August und beendete seine Antwort einen Monat später. Der Briefwechsel wurde dann 1933 simultan in drei Sprachen veröffentlicht, doch wurde seine Verbreitung in Deutschland verboten. Freud selbst hielt nicht besonders viel von diesem Plan und schrieb, es sei eine, Zitat, langweilige und sterile sogenannte Diskussion mit Einstein, Zitat Ende. Die beiden Männer standen einander keineswegs sonderlich nahe. Sie hatten sich nur einmal Anfang 1927 im Haus von Freuds jüngstem Sohn Ernst in Berlin getroffen. In einem Brief an seinen Kollegen Ferenczi beschrieb Freud diese Begegnung. Er versteht von Psychologie so viel wie ich von Physik. Und so haben wir sehr gut gesprochen. In den Jahren 1936 und 1939 wurden zwischen ihnen noch einige sehr freundliche Briefe gewechselt. Der ungekürzte Briefwechsel wurde ursprünglich im März 1933 in Paris, dreisprachig also veröffentlicht, auf Deutsch, Französisch und Englisch. Ein Auszug aus Freuds Briefen erschien auch in der Zeitschrift Psychoanalytische Bewegung, Band 5. 1933. Die englische Version von Einsteins Brief ist zusätzlich zu Freuds Brief in den Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, London, aufgenommen worden. Der Briefwechsel, um den es geht, umfasst lediglich zwei Briefe. Einen von Albert Einstein an Sigmund Freud sowie einen von Freud an Einstein. Und er hatte keine Fortsetzung. Die Idee des Völkerbundes zerschellte an den politischen Realitäten des NS-Regimes. 1933 durften die Briefe nicht in Deutschland publiziert werden, wohl aber in Frankreich und England. Freud und Einstein waren als Juden geächtet. Bei der Bücherverbrennung in Berlin wurden Freuds Werke verbrannt als undeutsche und zersetzende Werke. In Bibliotheken kamen sie in den Giftschrank. Anstelle der Psychoanalyse wurden in Ausbildungsinstituten die deutsche Seelenheilkunde gelehrt, die diametral entgegengesetzt war. Die Briefpartner. Albert Einstein, geboren 1879 in Ulm, hat sich von einer völligen Außenseiterposition als Angestellter des Schweizerischen Patentamts in den Olymp der theoretischen Physik katapultiert. Er vertauschte die mediokre Stellung mit der eines außerordentlichen Professors. Dann 1911 war er Ordinarius in Prag, 1914 folgte er dem ehrenvollen Ruf nach Berlin an die Preußische Akademie der Wissenschaften. Dort formulierte er die allgemeine Relativitätstheorie. 1921 erhielt er den Nobelpreis, als Jude und Pazifist war er gleichwohl in Deutschland angefeindet. Zur Zeit des Machterhaltes Hitlers war er im Ausland und kehrte nicht nach Deutschland zurück. Der in Princeton lehrende Einstein entsagte vor der Drohung eines Zweiten Weltkriegs seinen pazifistischen Überzeugungen und schrieb im August 1939 seinen berühmten Brief an den amerikanischen Präsidenten, mit dem er zum Bau einer Atombombe riet. Nichts anderes, glaubte er, könne Hitler noch Einhalt gebieten als die Drohung mit der Atombombe. Einstein starb 1955 in Princeton. Sigmund Freud war 1856 in einem kleinen mährischen Städtchen in einer jüdischen Familie geboren. Er wuchs in bescheidenen Verhältnissen in Wien auf. 1873 begann er das Studium der Medizin. 1886 eröffnete er eine eigene Praxis als Nervenarzt und begründete darin die Psychoanalyse. Seine wissenschaftliche Fruchtbarkeit wurde von der Universität nicht honoriert. Erst spät, mit Mühe, bekam er einen Professorentitel, der mit keinerlei Einkünften verbunden war. Von vielen abgelehnt, als Jude verachtet, gewann er höchstens Ruhm bei denen, die seine Lehre verstanden. Zeitlebens von ökonomischen Sorgen geplagt, erhielt er 1930 als höchste Auszeichnung seines Lebens den Goethe-Preis der Stadt Frankfurt. Im Mai 1933 wurden Sigmund Freuds Bücher in Deutschland verbrannt. Schwer krank emigrierte er mit Unterstützung internationaler Freunde 1938 nach London, wo er im September 1939 tief resigniert über die Geschichte Europas starb. Wie kommunizieren die beiden so ungleichen Männer miteinander? Das zeigen die folgenden Ausschnitte aus der Korrespondenz. Einsteins Brief umfasst 6,5 Seiten, Freuds Brief 12,5 Seiten, aus denen Zitate ausgewählt sind.
Albert Einstein an Sigmund Freud. Kaput bei Potsdam, 30. Juli 1932. Lieber Herr Freud, ich bin glücklich darüber, dass ich durch die Anregung des Völkerbundes und seines Internationalen Instituts für geistige Zusammenarbeit in Paris in freiem Meinungsaustausch mit einer Person meiner Wahl ein frei gewähltes Problem zu erörtern, eine einzigartige Gelegenheit erhalte, mich mit Ihnen über diejenige Frage zu unterhalten, die mir beim gegenwärtigen Stande der Dinge als die wichtigste der Zivilisation erscheint. Gibt es einen Weg, die Menschen von dem Verhängnis des Krieges zu befreien? Weil ich selber ein von Affekten nationaler Natur freier Mensch bin, erscheint mir die äußere bzw. organisatorische Seite des Problems einfach. Die Staaten schaffen eine legislative und gerichtliche Behörde zur Schlichtung aller zwischen ihnen entstehenden Konflikte. Sie verpflichten sich, sich von der legislativen Behörde aufgestellten Gesetze zu unterwerfen, das Gericht in allen Streitfällen anzurufen, sich seinen Entscheidungen bedingungslos zu beugen, sowie alle diejenigen Maßnahmen durchzuführen, welche das Gericht für die Realisierung seiner Entscheidungen für notwendig erachtet. Wie ist es möglich, dass sich die Masse durch diese genannten Mittel bis zur Raserei und Selbstaufopferung entflammen lässt? Die Antwort kann nur sein: Im Menschen lebt ein Bedürfnis zu hassen und zu vernichten. Diese Anlage ist in gewöhnlichen Zeiten latent vorhanden und tritt dann nur beim Abnormalen zutage. Sie kann aber verhältnismäßig leicht geweckt und zur Massenpsychose gesteigert werden. Hier scheint das tiefste Problem der ganzen verhängnisvollen Wirkungskomplexität zu stecken. Dies führt auf eine letzte Frage. Gibt es eine Möglichkeit, die psychische Entwicklung der Menschen so zu leiten, dass sie den Psychosen des Hasses und des Vernichtens gegenüber widerstandsfähiger werden? Ich weiß, dass Sie in Ihren Schriften auf alle mit dem uns interessierenden, drängenden Problem zusammenhängenden Fragen teils direkt, teils indirekt geantwortet haben. Es wird aber von großem Nutzen sein, wenn Sie das Problem der Befriedung der Welt im Lichte Ihrer neuen Erkenntnisse besonders darstellen, da von einer solchen Darstellung fruchtbare Bemühungen ausgehen können. Freundlichst grüßt Sie Ihr Albert Einstein.
Sigmund Freud an Albert Einstein, Wien im September 1932. Lieber Herr Einstein, Sie haben mich durch die Fragestellung überrascht, was man tun könne, um das Verhältnis des Krieges von den Menschen abzuwehren. Sie beginnen mit dem Verhältnis von Recht und Macht. Das ist gewiss der richtige Ausgangspunkt für unsere Untersuchung. Darf ich das Wort Macht durch das grellere, härtere Wort Gewalt ersetzen? Recht und Gewalt sind uns heute Gegensätze. Es ist leicht zu zeigen, dass sich das eine aus dem anderen entwickelt hat. Und wenn wir auf die Uranfänge zurückgehen und nachsehen, wie das zuerst geschehen ist, so fällt uns die Lösung des Problems mühelos zu. Damit sich der Übergang von der Gewalt zum neuen Recht vollziehe, muss eine psychologische Bedingung erfüllt werden. Die Einigung der Mehreren muss eine beständige, dauerhafte sein. Stellte sie sich nur zum Zweck der Bekämpfung des einen Übermächtigen her und zerfiele nach seiner Überwältigung, so wäre nichts erreicht. Der Nächste, der sich für stärker hält, würde wiederum eine Gewaltherrschaft anstreben und das Spiel würde sich endlos wiederholen. Die Gemeinschaft muss permanent erhalten werden, sich organisieren, Vorschriften schaffen, die den gefürchteten Auflehnungen vorbeugen, Organe bestimmen, die über die Einhaltung der Vorschriften, Gesetze wachen und die Ausführung der rechtmäßigen Gewaltakte besorgen. In der Anerkennung einer solchen Interessengemeinschaft stellen sich unter den Mitgliedern einer geeinigten Menschengruppe Gefühlsbindungen her, Gemeinschaftsgefühle, in denen ihre eigentliche Stärke beruht. Damit, denke ich, ist alles Wesentliche bereits gegeben. Die Überwindung der Gewalt durch Übertragung der Macht an eine größere Einheit, die durch Gefühlsbindungen ihrer Mitglieder zusammengehalten wird. Von unserer mythologischen Trieblehre her finden wir leicht eine Formel für die indirekten Wege zur Bekämpfung des Krieges. Wenn die Bereitwilligkeit zum Krieg ein Ausfluss des Destruktionstriebs ist, so liegt es nahe, gegen sie den Gegenspieler dieses Triebes, den Eros, anzurufen. Alles, was Gefühlsbindungen unter den Menschen herstellt, muss dem Krieg entgegenwirken. Diese Bindungen können von zweierlei Art sein. Erstens, Beziehungen wie zu einem Liebesobjekt, wenn auch ohne sexuelle Ziele. Die Psychoanalyse braucht sich nicht zu schämen, wenn sie hier von Liebe spricht, denn die Religion tut ja dasselbe. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das ist nun leicht gefordert, aber schwer zu erfüllen. Die andere Art von Gefühlsbindung ist die durch Identifizierung. Alles, was bedeutsame Gemeinsamkeiten unter den Menschen herstellt, ruft solche Gemeingefühle, Identifizierungen hervor. Auf ihnen ruht zum guten Teil der Aufbau der menschlichen Gesellschaft. Den psychischen Einstellungen, die uns der Kulturprozess aufnötigt, widerspricht nun der Krieg in der grellsten Weise. Darum müssen wir uns gegen ihn empören. Wir vertragen ihn einfach nicht mehr. Es ist nicht bloß eine intellektuelle und affektive Ablehnung, es ist bei uns Pazifisten eine konstitutionelle Intoleranz. Wie lange müssen wir nun warten, bis auch die anderen Pazifisten werden? Es ist nicht zu sagen. Aber vielleicht ist es keine utopische Hoffnung, dass der Einfluss dieser beiden Momente, der kulturellen Einstellung und der berechtigten Angst vor den Wirkungen eines Zukunftskriegs dem Krieg führen in absehbarer Zeit ein Ende setzen wird. Auf welchen Wegen oder Umwegen können wir nicht erraten. Unterdessen dürfen wir uns sagen, alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch gegen den Krieg. Ich grüße Sie herzlich und bitte Sie um Verzeihung, wenn meine Ausführungen Sie enttäuscht haben. Ihr Sigmund Freud.
Ich mache einen Sprung in die Gegenwart, weil ich denke, sonst müssten wir ein Seminar abhalten, was die Terminologie dieser beiden Briefe betrifft und wo Sie das Bemühen erkennen, dass Freud sich sehr allgemeinverständlich auszudrücken versucht, damit aber manche Klippen vermeidet, die er weiß, dass sie seine Gegner sehr ärgern. Also die Frage: Wozu dient uns noch heute die Beschäftigung mit einem Briefwechsel zwischen Albert Einstein und Sigmund Freud? Meine Antwort lautet: Frau Ramona Ehret, die die Idee zu dem Thema hatte, erinnert uns an eine noch nicht erledigte Aufgabe, nach tieferen Ursachen für Krieg und Gewalt zu forschen, in der Hoffnung, wenn die Quellen erforscht sind, können Lösungen entwickelt werden. Die verzweifelte oder sollten wir sagen die anspruchsvolle bis aggressive Hoffnung, Wissenschaftler müssten nicht nur über ihre Forschungsergebnisse berichten, sondern sie hätten darüber hinaus auch gleich die praktische Lösung zur Anwendung und könnten helfen in alltäglicher Not. So ist die Enttäuschung vorprogrammiert und sie ist dem Briefwechsel anzuspüren. Die Reduzierung des Diskurses auf die Frage der Erziehung ist ein hoher Anspruch, der auch heute lebendig ist. Was muss und kann geschehen zwischen Menschen, damit sie Kriege vermeiden? Wer aber nur lösungsorientiert ist, hat kein Interesse an Forschung, die mit ihren detaillierten Fragen nach den Wurzeln von Erscheinungen, nach Ursachen von Hass, Aggression und Destruktion und Krieg beschäftigt ist. Bei Einsteins Fragen und Forschungsergebnissen kann der Laie kaum mitreden. Hier ist die Bewunderung leicht. Bei Freuds Forschungsergebnissen kann jeder mitreden. Und, so glaubt er wenigstens, kann sich gekränkt fühlen und den Forscher dann anklagen. Die Frage, warum Krieg, warum Gewalt, warum Aggression, betrifft auch uns. Und die Diskussion über die Ursachen der Gewalt und Destruktion muss fortgesetzt werden. In meinem Beruf bin ich mit solchen Fragen konfrontiert, in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Paaren und Familien, Schulen, Filmen, PC-Spielen. Die Frage nach der Lust an Gewalt ist aktuell und zeitgemäß. Die psychoanalytischen Antworten helfen zu verstehen, was für Kräfte im Kern menschlicher Entwicklung und menschlicher Beziehung wirken und wie die Kräfte gezähmt werden können. Was macht die interdisziplinäre Diskussion über die Frage, warum Krieg zwischen Gesellschaft und Psychologie so schwer? Man könnte doch positive Akzeptanz vermuten, weil in der Alltagssprache psychoanalytische Begriffe wie unbewusst, bewusst, Abwehr, Spaltung, Verdrängung zur Selbstverständlichkeit geworden sind. Viele Schulen bedienen sich der Erkenntnisse, interpretieren sie um und entschärfen sie. Ich widerstehe jetzt hier der Versuchung, einen Kolleg über die Theorien zu halten und komme zum Schluss. So ist auch der Erste Weltkrieg als historischer Ort höchster Gewaltentfaltung immer noch eine Aufgabe, über Gewalt nicht nur im Krieg, sondern im Alltag, in jedem Individuum, wo sie beginnt, zu forschen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war unsere Sendung zu 100 Jahre Erster Weltkrieg mit Fachleuten, die auf der Langen Nacht der Wissenschaften am 10. Mai 2014 in Berlin aufgetreten sind. D-Radio Wissen hat in diesem Fall mit der dortigen Technischen Universität zusammengearbeitet.
D-Radio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.